NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon, ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Und das sind unsere Themen. Das Internationale Olympische Komitee hat entschieden, kein generelles Startverbot für russische Sportler in Rio de Janeiro. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Außerdem, der Amoklauf von München war von langer Hand vorbereitet und der US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner Trump will die Einreisekontrollen für Deutsche und Franzosen verschärfen. Außerdem berichten wir über die Gedenkfeier 6 Jahre nach der Massenpanik bei der Love Parade in Duisburg. Das Internationale Olympische Komitee hatte sich Zeit gelassen mit der Entscheidung. Es ging um die Frage, ob russische Sportler generell von den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro ausgeschlossen werden sollen. Die Anti-Doping-Agentur WADA hatte genau das verlangt. Ein Report der WADA hatte zuvor festgestellt, dass bei den Winterspielen in Sotschi viele russische Sportler gedopt waren. Vor 2 Stunden nun die überraschende Entscheidung des IOC. Hans-Jürgen Maurus berichtet.
Das Internationale Olympische Komitee hat keine Totalsperre gegen alle russischen Sportler bei den anstehenden Olympischen Spielen in Rio verhängt. Und das trotz der massiven Vorwürfe im sogenannten McLaren-Bericht der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA über jahrelanges systematisches russisches Staatsdoping. Die Entscheidung über eine Teilnahme der Sportler liege bei den jeweiligen Weltverbänden. In Zusammenarbeit mit dem Internationalen Sportgerichtshof heißt es in einer Stellungnahme des IOC, jene Athleten dürfen in Rio starten, wenn sie gegenüber den jeweiligen Weltverbänden den Nachweis erbringen können, dass sie nicht in russisches Staatsdoping verwickelt waren. Es gehe um Gerechtigkeit, betonte IOC-Präsident Thomas Bach. Die Entscheidung respektiere das Recht eines jeden sauberen Sportlers auf der ganzen Welt. Man habe die Balance zwischen der Gesamtverantwortung und dem Recht des Einzelnen finden müssen. Man sende eine doppelte Botschaft, so Bach auf einer Pressekonferenz. Wegen der massiven Dopingvorwürfe gebe es zwar eine kollektive Verantwortung für russische Sportler, doch gleichzeitig könnten Athleten beweisen, dass sie sauber und ein Vorbild sein könnten. Die russische Leichtathletin Julia Stepanova, die als Whistleblowerin wesentliche Informationen zur Aufdeckung des Dopingskandals in Russland geliefert hatte, darf in Rio nicht starten. Zuvor hatte das Exekutivkomitee des IOC dem russischen Olympischen Komitee die Gelegenheit gegeben, den Fall der russischen Sportler vor dem höchsten Gremium zu präsentieren. Präsident Alexander Schukow gab Garantien für eine volle Kooperation Russlands und des russischen Olympischen Komitees sowie eine umfassende und vollständige Restrukturierung des Anti-Doping-Systems. Zudem seien alle russischen Athleten für Rio in den letzten 6 Monaten von ausländischen Anti-Doping-Agenturen getestet und mehr als 3000 Proben in ausländischen Labors untersucht worden. Die große Mehrheit der Resultate sei negativ gewesen. Das IOC betont in seiner Begründung, dass alle russischen Athleten in den 28 Disziplinen zwar eine kollektive Verantwortung für das russische System tragen, doch müssten gleichzeitig die Regeln für individuelle Gerechtigkeit anwendbar sein, die für jedes Individuum gelten. Daher müsse man jedem Athleten die Möglichkeit geben, sich aus dieser kollektiven Verantwortung herauszunehmen. Er müsse jedem Athleten in die Augen schauen können, betonte IOC-Boss Bach, der sich damit aus einer äußerst heiklen und brisanten Lage herausgewunden hat. Seine Entscheidung dürfte ganz im Sinne Russlands sein. Die im Vorfeld von Bach angekündigten härtesten Sanktionen finden also nicht statt.
Also kein generelles Startverbot für russische Sportler in Rio. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar am Echo des Tages von Petra Sasse.
Im November vergangenen Jahres war ich entsetzt. Die Hamburger hatten Nein zu Olympia gesagt. Als Bürgerin dieser Stadt und als Sportjournalistin fühlte ich mich um ein Highlight meines Lebens gebracht. Heute muss ich sagen, ich habe großes Verständnis für diese Neinsager. Die Bevölkerung hat einfach keine Lust mehr auf Olympische Spiele. Eines der Argumente lautete, Olympia ist längst nur noch ein Lügengeflecht aus korrupten und egoistischen Funktionären, gedopten Sportlern, einfach eine scheinheilige Welt mit dem Ziel, das große Geschäft machen zu können. Die Menschen haben kein Vertrauen mehr in den olympischen Sport und Spitzensport. Und jetzt wieder so eine Entscheidung des IOC, die das Gegenteil bedeutet von Konsequenz und Entschlossenheit. Diese Entwicklung ist ein Albtraum. Ob das Thomas Bach eigentlich auch so empfindet? Er trat 2013 als neuer Präsident des Internationalen Olympischen Komitees an. Mit ihm verband sich die Hoffnung auf mehr Transparenz, weniger Skandale und Korruption und vor allem auf einen ernst gemeinten Kampf gegen Doping. Die Bilanz bis jetzt? Eine Null-Toleranz-Haltung im Kampf gegen Doping? Nein. Eine Sportwelt ohne Korruption? Nein. Olympia, ein Sportfest der Jugend mit gleichen Wettbewerbsbedingungen für alle? Auch hier? Nein. Stattdessen verunsicherte saubere Sportler, leere Versprechungen und das Herumlavieren von Funktionären, die sich selbst verfangen haben in der Verquickung von Sport, Politik und Gerichtsbarkeit. Die Erkenntnis dieser Tage, es geht um den drohenden Zusammenbruch des internationalen Sportsystems. Es fällt möglicherweise zusammen wie ein Kartenhaus und dann bliebe nicht mehr viel übrig. Worum geht es noch bei Olympischen Spielen? Doch nicht um Gold, Silber oder Bronze. Außer um das große Geschäft, von dem alle profitieren möchten, geht es auch um die Zurschaustellung von politischen Mächten. Warum sonst hat es in Russland jahrelang ein staatlich gelenktes Dopingsystem gegeben? Übrigens zur Aufklärung maßgeblich beigetragen haben bezeichnenderweise Journalisten und sogenannte Whistleblower, manche sagen auch Nestbeschmutzer. Also nicht die installierten Anti-Doping-Experten, zum Beispiel der WADA, der Welt-Anti-Doping-Agentur. Was für eine verheißungsvolle Bezeichnung für Menschen aus verschiedensten Gremien, die jahrelang weggesehen haben, trotz konkreter Hinweise. Ein Jurist aus Kanada, Richard McLaren, legte jetzt erschütternde Fakten auf den Tisch. Es liegt nahe anzunehmen, dass diese Enthüllungen nach nur 57 Tagen Recherche lediglich die Spitze eines riesengroßen Eisberges bedeuten. Die Jäger in Sachen Doping sind in diesem Wettrennen gegen unsaubere Sportler und ihr Gefolge oder auch Anstifter immer hintendran. Sie kommen stets zu spät. Ist der Anti-Doping-Kampf etwa schon verloren? Es bleibt ein Wettrennen, offensichtlich aber ein ungleiches. Die Disziplin heißt nicht Laufen, Springen oder Werfen. Es geht um ein Wetteifern zwischen Betrügern und Sportmedizinern, Wissenschaftlern und auch Juristen. Wer findet die Lücken und Methoden, um alle auszutricksen? Als Zuschauer dieses Treibens das IOC, das zögerlich reagiert, nicht agiert und offenbar das Ausmaß der jetzigen Krise des Sports nicht erkennt oder, was auch nicht schön ist, machtlos ist. Gibt es noch Hoffnung? Tja. Der Sumpf ist groß. Derzeit versinken darin die Sportmacht Russland und andere kleinere Nationen. Man verliert übrigens langsam den Überblick. Es fällt auch immer schwerer zu glauben, dass Sieger aus Deutschland, England, Argentinien oder sonst woher deshalb gewinnen, weil sie einfach nur besser trainiert haben. Irgendwie kann ich mir derzeit alles vorstellen, nur leider keinen sauberen Sport mit Normen, Werten und glaubwürdigen Funktionären. Sie wären glaubwürdig, wenn sie entschieden hätten, Russlands Sportler komplett von den Spielen in Rio auszuschließen. Auch wenn es unschuldige Sportler getroffen hätte und wenn juristische Nachspiele drohen. Hatten die Herren der Olympischen Ringe Angst wegen der politischen Dimension eines kollektiven Ausschlusses Russlands? Also entweder ein dickes, fettes Ausrufezeichen setzen oder weiterhin Jein sagen. Ich würde gern künftig ein klares und deutliches Ja sagen zum Sport und zu Olympischen Spielen. Bin ich etwa eine verträumte Sportjournalistin?
Sie hörten einen Kommentar von Petra Sasse. 2 Tage nach dem Amoklauf in München ist immer noch rätselhaft, was den 18-Jährigen zu seiner Tat getrieben hat. 9 Menschen hatte er am Freitagabend erschossen. Die Polizei München stellte heute ihre neuesten Ermittlungsergebnisse vor. Und ein Ergebnis gibt es immerhin. Er hat die Tat von langer Hand vorbereitet. Lena Deutsch berichtet.
Dass man plötzlich eine Waffe zieht und dann andere Menschen erschießt, das hat für den 18-jährigen Täter eine regelrechte Faszination ausgeübt. Er hatte ein Manifest auf seinem Computer, in dem sein Amoklauf detailliert geplant war. Seit einem Jahr. Und er hat sich genau über andere Amokläufe informiert. Über den Massenmord in Norwegen, der sich am Tag des Amoklaufs am Freitag jährte. Und über den Täter von Winnenden, so LKA-Chef Robert Heimberger.
Er hat letztes Jahr auch Winnenden besucht. Wir wissen das von Fotos seiner Digitalkamera, dass er dort im Prinzip die dortigen Tatorte besucht und fotografiert.
Offenbar hat der Täter Jugendliche ganz gezielt zum späteren Tatort am McDonald's gegenüber des Olympia-Einkaufszentrums gelockt, mit einem falschen Facebook-Account.
Damit hat er ja eingeladen, kommt bitte um 16 Uhr in den Mäcki, ich spendiere was ihr wollt. Das war wohl der Versuch, mit diesem Account Personen dorthin einzuladen.
Der Schüler hat sich aber nach derzeitigem Stand der Ermittlungen keine Opfer gezielt ausgesucht, selbst wenn fast alle der 9 getöteten Menschen einen Migrationshintergrund haben. Oberstaatsanwalt Thomas Steinkraus-Koch.
Es ist nicht so, dass bewusst hier Ausländer oder sonst irgendjemand aufs Korn genommen worden ist, also keine politisch in irgendeiner Weise motivierte Tat.
Der 18-Jährige war in psychologischer Behandlung. Er hatte Depressionen und soziale Phobien. Das haben die Ermittler aus Unterlagen erfahren, die in seinem Zimmer gefunden wurden.
Er hat sich danach sowohl in einer stationären Behandlung befunden, wie auch in ambulanter Behandlung. Wir haben Medikamente gefunden. Es ist natürlich immer bei Medikamenten die Frage, sind sie tatsächlich dann auch eingenommen worden? Das wissen wir zum heutigen Zeitpunkt nicht. Oder hat er sie, wie es oft bei solchen Tätern vorkommt, dann abgesetzt und das Krankheitsbild ist wieder in den Vordergrund getreten?
Was genau in dem Schüler vorging, ist momentan schwer zu erfahren. Die Eltern und sein Bruder können derzeit nicht vernommen werden. Der Vater hatte noch in der Tatnacht ein Video gesehen, auf dem ein Mann aus dem McDonald's rauskommt und dann um sich schießt. Sein eigener Sohn, wie er feststellen musste. Das hatte er sofort der Polizei gemeldet. Danach war er zu geschockt, um mehr Fragen zu beantworten. Der Jugendliche hat wohl intensiv Counter-Strike gespielt, ein sogenanntes Killerspiel, das umstritten ist wegen seiner Brutalität, so LKA-Chef Robert Heimberger.
Das ist übrigens ein Spiel, das nahezu jeder bisher ermittelte Amokläufer gespielt hat. Und er war auf einer Spieleplattform wohl auch sehr aktiv, wo hier entsprechende Communities eben derartige Spiele spielen.
Im Internet hat sich der Täter seine Tatwaffe besorgt, und zwar im Darknet, einem speziellen Bereich des Internets, in dem Spuren kaum rückzuverfolgen sind. Die Waffe stammt ursprünglich aus der Slowakei. Er war auf jeden Fall Einzeltäter, bestätigt LKA-Chef Robert Heimberger.
Am Tatort konnten 58 tatrelevante Hülsen festgestellt werden. Davon sind 57 eindeutig der Tatwaffe zuzuordnen. Die eine Hülse, die 58. ist der Waffe des Polizeibeamten zuzuordnen, der auf ihn geschossen hat.
Der Polizist traf zu dem Zeitpunkt den Amokläufer allerdings nicht. Erst später, um ca. 20.30 Uhr, konnte eine Streife der Polizei den flüchtenden Täter etwa 200 Meter entfernt vom Olympia-Einkaufszentrum stellen. Noch bevor sich die Beamten dem 18-Jährigen nähern konnten, erschoss er sich selbst.
Während des Polizeieinsatzes am Freitagabend in München stand auch eine Einheit der Bundeswehr-Feldjäger in Bereitschaft. Sie wurde aber nicht eingesetzt. Trotzdem löste diese Bereitschaft in Berlin eine Debatte über die Frage aus, ob die Bundeswehr auch in solchen Fällen eingesetzt werden darf. Marita Knipper fasst die Debatte zusammen.
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will den Tabubruch. Das Grundgesetz soll aufgeweicht werden. Dafür plädierte Herrmann im bayerischen Fernsehen.
Wenn wir eine Terrorlage haben, wenn es darum geht, dass womöglich mehrere Terroristen in einer Stadt unterwegs sind, wie das in Brüssel, in Paris der Fall war, dass wir in einer solchen Situation die Möglichkeit haben, auch auf Bundeswehrkräfte zurückzugreifen.
In München war das erst einmal unklar. Trotzdem standen Feldjäger dort bereit. Joachim Herrmann findet es beruhigend.
Insofern war es schon auch ein gutes Zeichen, dass, wenn sich das in Richtung Terror entwickelt hätte, in München am Freitagabend zum Beispiel auch das Feldjägerregiment in München hier zur Unterstützung bereit gewesen wäre. Aber die Lage war dann eine andere und bei einer Amoklage stellt sich ein Bundeswehreinsatz natürlich nicht.
Der Fall ist hypothetisch. Gott sei Dank, sagen alle. Aber hätten die Feldjäger bei einem terroristischen Hintergrund eingreifen dürfen? Der vom NDR befragte Politikwissenschaftler Joachim Krause der Universität Kiel sagt nein.
Nach dem Grundgesetz hätten sie das eben nicht gedurft. Da dürfen sie nur Naturunfälle, also Naturkatastrophen und große Unfälle, aber nicht in einem solchen Fall handeln. Und das ist meines Erachtens wirklich ein regelungsbedürftiger Fall. Da kann ich verstehen, wenn man sagt, da müssen wir ans Grundgesetz ran. Aber dazu braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Und die ist im Augenblick, glaube ich, mit SPD und Grünen nicht zu machen.
Die Opposition tut sich schwer zu reagieren. Abgesehen von der selbstverständlichen Anteilnahme für Angehörige und Opfer des Amoklaufs. Im ZDF-Sommerinterview warnt die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sarah Wagenknecht.
Man muss jetzt nur gucken, dass nicht solche Ereignisse als Anlass genommen werden, jetzt geheimdienstliche Kompetenzen auszuweiten, die uns am Ende davor gar nicht schützen werden. Und ich glaube, das ist eben auch die entscheidende Frage. Wie kann man wirklich mehr Sicherheit schaffen?
Die Linke fürchtet, dass die Regierung die Situation nutzen könnte, um unnötig Waffengesetze und die Verfassung zu verschärfen. Nach dem Amoklauf von München mahnt für die Linke auch deren Sicherheitsexpertin Ulla Jelbke zu Besonnenheit.
Und das ist hier eine polizeiliche Aufgabe. Wir haben Antiterroreinheiten, wir haben LKAs, wir haben das BKA, mit entsprechenden Beamten, die ausgebildet sind. Und wir müssen solche Angriffe mit polizeilicher Arbeit bewältigen und nicht mit der Bundeswehr im Innern.
Die Bundespolizei sollte aber von bestimmten Aufgaben entbunden werden, etwa bei der Registrierung von Flüchtlingen. Was den Waffenbesitz angeht, hat die Debatte erst begonnen. 11 Millionen Kleinkaliberwaffen befinden sich zu 75% im Privatbesitz. Die Linke tritt für eine Überprüfung bestehender Gesetze ein. Aktionismus sei allerdings nicht das Gebot der Stunde, betont Sicherheitsexpertin Ulla Jelpke.
Der Amoklauf in München hat auch in den Vereinigten Staaten Wellen geschlagen. Während der amerikanische Präsident Obama Deutschland seine Anteilnahme bekundete, zog der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump seine eigenen Schlüsse aus dem Anschlag. Martina Butler berichtet.
Donald Trump will Menschen, die in Deutschland oder Frankreich leben, schärferen Sicherheitsüberprüfungen unterziehen, wenn sie in die USA kommen wollen. Das erklärt er im Interview mit NBC.
Extreme vetting. Tough word.
Extreme Sicherheitschecks. Wir werden harte Standards haben. Wenn jemand nicht die nötigen Nachweise erbringen kann, kommt er nicht in unser Land.
And if a person can't prove what they have to be able to prove, they're not coming into this country.
Welche Nachweise das sind, erklärt der Präsidentschaftskandidat der Republikaner nicht. Er nimmt Länder ins Visier, die aus seiner Sicht besonders vom Terrorismus betroffen seien. Dabei spielt er unter anderem auf den Amoklauf in München an. Die stärkeren Sicherheitsüberprüfungen seien eine Ausweitung des Einreiseverbots für Muslime, das er im Wahlkampf mehrfach gefordert hatte. Eine Forderung, die er schon bei seiner Rede auf dem Parteitag am Donnerstag erhob. Wir müssen sofort die Einwanderung aus jedem Land stoppen, das vom Terrorismus kompromittiert wird. Und die müssen wir so lange aussetzen, bis es erprobte Sicherheitsüberprüfungen gibt. Frankreich hebt Trump besonders hervor und sagt, sie seien selbst an ihren Problemen schuld. Das Land hätte über Jahre Menschen hineingelassen.
It's their own fault, because they allowed people, because they've allowed people over years to come into their territory.
Dass dadurch womöglich viele Menschen nicht mehr in die USA kommen könnten, nimmt Trump hin. Syrer würde er sogar sofort daran hindern, weiter in die USA einzureisen.
And I would stop the Syrian migration and the Syrian from coming into this country in 2 seconds.
Die Einwanderung von Syrern in die USA würde Trump sofort stoppen. Er will stattdessen Sicherheitszonen im Nahen Osten aufbauen, wo sie Zuflucht finden. Der Präsidentschaftsbewerber fordert, dass dafür Golfstaaten zahlen sollten.
Etwas mehr als eine Woche nach dem Putschversuch in der Türkei wird langsam klar, was Staatspräsident Erdogan unter den angekündigten sogenannten Säuberungen versteht. Alle, die im Verdacht stehen, mit dem islamischen Prediger Gülen in Verbindung zu stehen, werden entlassen oder festgenommen. Dazu gehören Tausende von Lehrern, Professoren, Richtern, Polizisten und Soldaten. Und auch unter den Kurden in der Türkei wächst die Sorge, dass sie unter dem Ausnahmezustand zu leiden haben werden. Das wurde am Wochenende bei einer Demonstration der kurdischen Partei HDP deutlich. Reinhard Baumgarten berichtet.
Gut 5000 Menschen mögen es gewesen sein, die nach Gazi Sultan gekommen sind. Die pro-kurdische HDP hat in den Vorort von Istanbul zu einer Kundgebung eingeladen. Selahattin Demirtas verurteilt den Putschversuch. Der 43-jährige HDP-Chef warnt aber auch eindringlich vor einem sogenannten weißen Putsch des amtierenden Präsidenten nach dem gescheiterten Putschversuch. Ein 30-tägiger Polizeigewahrsam, so ruft er in die Menge, laufe auf, Zitat, Folter hinaus. Kurz zuvor hatte Präsident Erdogan per Dekret verfügt, dass die Haftdauer für Festgenommene von 4 Tagen auf 1 Monat ausgedehnt wird. Cizre Şırnak Nusaybin Yüksekova. Es gebe viele Beispiele von zerstörten Städten, wo Ausnahmezustand herrsche, mahnt der studierte Jurist Demirtas und er ruft dazu auf, Abstand zu nehmen von Wut, Hass und einer weiteren Polarisierung. Die Gesellschaft erwartet von uns Frieden, appelliert der HDP-Chef. Vor 2 Monaten wurde ihm per Parlamentsbeschluss die parlamentarische Immunität aberkannt. Täglich muss er mit seiner Festnahme rechnen. Viele Kurden befürchten, dass der über das ganze Land verhängte Ausnahmezustand vor allem in den Kurdengebieten angewandt werden könnte, wenn Präsident Erdogan mit seinen Säuberung genannten Aktionen gegen die Gülen-Bewegung durch sei. Als Bewohner Schirnaks wisse er genau, was ein Ausnahmezustand bedeute, erklärt Cihat Uysal düster. Wir haben harte Zeiten erlebt. Wenn ich zurückdenke, wird mir klar, dass das damals schlimmer war als alles, was die Menschen sich bis dahin vorstellen konnten. Der vor 3 Tagen verhängte Ausnahmezustand werde 3 Monate gelten, versichert Regierungschef Binali Yildirim. Eine Verlängerung des Ausnahmezustands sei denkbar, erklärt hingegen der starke Mann der Türkei, Präsident Erdogan.
In Bremen sollte heute Nachmittag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Mehr als 2000 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Eigentlich ein, wenn auch gefährlicher, Routinejob für den Kampfmittelräumdienst. Aber dann gab es dann doch Probleme. Ramona Schlee berichtet.
Bis zum frühen Sonntagnachmittag geht 1,5 Kilometer rund um den Blindgänger nicht mehr viel in Bremen. 3 Weserbrücken in der Innenstadt sind gesperrt, Busse und Bahnen fahren nicht, Autos stehen still, es fallen Regionalzüge aus, Flugzeuge starten und landen nicht und auf der Weser sind weit und breit keine Schiffe zu sehen. Die Polizei und das Technische Hilfswerk sperren Straßen ab. Insgesamt sind 230 Kräfte im Einsatz. All das sei laut Polizei notwendig, weil der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg es in sich habe. Er wiegt knapp 1000 Kilogramm und sei ziemlich verrottet, sagt Sprengmeister Andreas Rippert.
Der Kopfzünder, der sieht sehr schlecht aus, der ist gestaucht und haben halt Probleme, ob wir den rauskriegen. Von daher bereiten wir uns jetzt auch auf alle Eventualitäten vor.
Ein Bereich 600 Meter rund um den Blindgänger muss menschenleer sein. Erst dann könne die Bombe entschärft werden. Deswegen ist auch das Funkhaus von Radio Bremen geräumt worden. Trotzdem sendet die Rundfunkanstalt aus externen, über Nacht eingerichteten Studios weiter. Die Polizei fordert die Menschen mit Lautsprecherwagen auf, den Gefahrenbereich zu verlassen. Bald wird klar, die Bombe kann nicht entschärft werden. Die Zünder sind zu beschädigt, lassen sich nicht herausdrehen. Stattdessen muss das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden. An Ort und Stelle, wie es heißt. Und dann die Wände.
Leider kann jetzt doch nicht kontrolliert gesprengt werden, weil sich herausgestellt hat, dass in der Nähe des Bombenfundortes sich eine Gashochdruckleitung befindet. Somit wird die Bombe gesichert abtransportiert und dann außerhalb gezielt gesprengt.
Der Sprecher der Bremer Polizei, Ingo Biniok, fügt außerdem hinzu, es sei Glück gewesen, dass die Gasleitung noch entdeckt wurde. Und nur 30 Minuten später präsentiert seine Kollegin Ines Roddewig eine ganz andere Version.
Nee, das ist nicht richtig. Die Gasleitung war bekannt. Man wusste aber, dass die Gasleitung ein, wenn auch äußerst geringes, Restrisiko darstellt. Und nunmehr hat Herr Rippert sich ja vom Zustand der Bombe überzeugen können und ist dann wohl für sich persönlich zu dem Schluss gekommen, ich kann sie doch transportieren und dann kann ich auch eben dieses geringe Restrisiko noch gen Null bringen.
In der Zwischenzeit wurde die Bombe im scharfen Zustand durch die halbe Stadt abtransportiert, ohne dass die Öffentlichkeit überhaupt darüber informiert wurde.
In Reutlingen hat heute ein Mann eine Frau mit einer Machete getötet und 2 weitere Menschen verletzt. Der Täter konnte kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden. Stefanie Molitor berichtet.
Kurz vor 16.30 Uhr ist der Mann im Bereich des zentralen Omnibusbahnhofs in Reutlingen mit einer Frau in Streit geraten. Dann zückte er eine Machete und verletzte sie tödlich. Anschließend verletzte er noch eine weitere Frau und einen Mann. Wenige Minuten später konnte die Polizei den Mann in der Nähe des Tatorts festnehmen. Er ist polizeibekannt. Es handelt sich bei ihm um einen 21-jährigen Asylbewerber aus Syrien. Nach derzeitigem Kenntnisstand war er ein Einzeltäter. Laut Polizei besteht mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Gefahr für die Bevölkerung in und um Reutlingen.
Es sollte eine fröhliche Party werden, aber es wurde eine Katastrophe. Heute vor 6 Jahren wurde bei einer Massenpanik während der Love Parade in Duisburg 21 Menschen erdrückt. Hunderte wurden verletzt. Wie auch in den vergangenen Jahren kommen auch heute wieder viele Menschen zum Unglücksort. Benjamin Satori ist für uns in der Nähe der Unterführung, wo das Unglück damals geschah. Herr Satori, wie wird heute der Toten und Verletzten gedacht?
Ja, ich stehe also tatsächlich direkt am Eingang des Tunnels, der damals zur Unglücksstelle geführt hat. Er ist jetzt gerade so vor einer Stunde wieder für die Öffentlichkeit freigegeben worden. Vorher, am Nachmittag, haben dort die Familien der Toten in Ruhe getrauert. Auch die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft war da, um ihr Beileid auszudrücken. Die Angehörigen der Toten wurden begleitet von Notfallseelsorgern in Bussen hier hingebracht. Sie kamen ja, oder die Toten kamen ja aus 6 Ländern, unter anderem auch Italien, Spanien, China. Aus all diesen 6 Ländern sind an diesem Wochenende Hinterbliebene nach Duisburg gekommen. Vorbereitet wird jetzt gerade die Nacht der 1000 Lichter auch an der Unglücksstelle, dann wieder frei für alle Duisburger und alle aus Nordrhein-Westfalen, die ihre Anteilnahme ausdrücken wollen, werden dort rund 1000 Kerzen angezündet.
Konnten Sie mit einigen der Besucher sprechen?
Ja, konnte ich tatsächlich, weil ich durch die Berichterstattung über die Love Parade einige der Angehörige und der damals Verletzten auch persönlich kenne. Ich habe gerade zum Beispiel eine junge Frau getroffen, die ist so Mitte 30, die damals wirklich übelst verletzt wurde. Sie hat sich sehr, sehr viele Knochen gebrochen und hat heute immer noch unter diesem Unglück zu leiden. Das heißt, sie kann nicht arbeiten und so weiter. Und ich habe eine Mutter aus Bielefeld getroffen, die ihre Tochter damals auf der Love Parade verloren hat. Sie ist gestorben mitten im Gedränge. Die Mutter hat mir gerade erzählt, dass sie einen Papageien zu Hause hat, der damals auch schon lebte und heute immer noch den Namen ihrer verstorbenen Tochter Angelina ruft.
Viele Betroffene warten ja immer noch auf eine juristische Aufarbeitung. Wer war schuld an dem Unglück und welche Fehler wurden damals gemacht? Das sind ja immer noch die Fragen. Warum gab es bislang keinen Prozess?
Es gab ja eine Anklage der Staatsanwaltschaft gegen 10 Mitarbeiter der Stadt Duisburg und des Veranstalters. Die ist jetzt im April abgelehnt worden vom Duisburger Landgericht, weil das Landgericht meint, dass ein ganz zentrales Gutachten dieser Anklage mangelhaft sei. Dagegen laufen jetzt wiederum mehrere Beschwerden. Das heißt, demnächst hat das Oberlandesgericht in Düsseldorf in zweiter Instanz über die Eröffnung eines Strafprozesses zu entscheiden. Und um noch einmal klarzumachen, wie wichtig das den Angehörigen ist, möchte morgen die Mutter eines damals getöteten Jungen eine Online-Petition diesem Oberlandesgericht überreichen. Sie hat über 360.000 Unterschriften im Internet gesammelt, die sich alle für einen Strafprozess rund um das Love Parade-Unglück aussprechen.
Vielen Dank, das war Benjamin Satori direkt aus Duisburg. Wir kommen noch mal zum Sport. Im Studio ist Mats Nicholson und das sind die Einzelheiten.
Inzwischen hat sich der oberste Funktionär des deutschen Sports zur IOC-Entscheidung geäußert. Der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, findet die IOC-Entscheidung richtig und hart. Kein Komplettausschluss für die russische Mannschaft, aber die russischen Sportler müssen ihren Weltverbänden gegenüber nachweisen, dass sie nicht ins russische Dopingsystem verstrickt waren.
Meine Prognose ist, dass aufgrund der jetzt vorgegebenen hohen Hürde es nicht allzu viele sein werden. Aber ich sage ausdrücklich, das wird sich in den nächsten Tagen dann endgültig bestätigen.
DOSB-Chef Alfons Hörmann rechnet also nicht mit vielen Sportlern in Rio de Janeiro. Denn wie gesagt, die russischen Athleten müssen vorher erst nachweisen, dass sie nicht ins russische Dopingsystem verstrickt waren. Dieser Nachweis dürfte schwierig werden. Innerhalb weniger Tage müssen die einzelnen Fachverbände jetzt entscheiden, wer die Anforderungen erfüllt und wer nicht. Nico Rosberg war seit Saisonbeginn der Gesamtführende der Formel-1-Weltmeisterschaft. Bis heute. Nach dem Sieg seines Erzrivalen Lewis Hamilton in Ungarn ist eben dieser Hamilton der neue WM-Führende. Jens Gideon fasst den Ungarn-Grand Prix zusammen.
Druck statt Rückenwind für den deutschen Titelanwärter. Ausgerechnet eine Woche vor dem großen Preis von Deutschland hat Nico Rosberg seine WM-Führung verloren und geht nun mit 6 Punkten Rückstand ins Heimrennen auf dem Hockenheimring. Zum ersten Mal in dieser Saison ist Mercedes-Teamrivale Lewis Hamilton Tabellenführer. Der Titelverteidiger hat in Budapest zuerst das Startduell gegen Pole-Position-Mann Rosberg gewonnen und ist dann 70 Runden lang ziemlich ungefährdet vor dem Deutschen geblieben. Platz 3 holte sich der Australier Ricciardo im Red Bull. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel verpasste als Vierter zum dritten Mal in Folge das Podium.
Beim größten Radrennen der Welt, der Tour de France, läuft aktuell die letzte Etappe der diesjährigen Ausgabe. Diese letzte Etappe führt traditionell natürlich nach Paris. Aktuell sind noch knapp unter 40 Kilometer zu fahren. Es deutet viel auf eine Sprintankunft hin. Und es wäre dann auch auf der letzten Etappe die Chance für die deutschen Sprinter Marcel Kittel und André Greipel, doch noch den zweiten deutschen Etappensieg bei dieser Tour zu holen.
Soweit der Sport mit Mats Nicholson. Und damit geht auch das Echo des Tages für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.